Alles klar, Claudia, jetzt musst du dich anständig benehmen. Deutschland sieht dich.
Na und?
Deutschland will Qualität sehen. Zeig dich von deiner besten Seite, Claudia. Nicht von
Ja,
deiner
bitte.
unangenehmen Seite.
Von meiner was? Von meiner
Von deiner
unangenehmen Seite?
unangenehmen. Sag doch mal kurz, was an der Wand hängt, was ich dir schenken durfte. Den Text erklär mal kurz.
Was meinst du?
Den Text an der Wand, der hebräische Text an der Wand hinter dir.
Ach so. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.
Und ist das
Psalm
nicht,
146,
ist das
16.
eine Inspiration für dich?
Ja, immer, jeden Tag.
Das habe ich dir geschenkt, weil du eine große, fantastische Schülerin von Yuval Lapide bist.
Oh, danke schön. Ich weiß es zu schätzen.
Und jeden Tag musst du über den Text meditieren, das hast du mir versprochen.
Ja.
Alles klar, dann fangen wir langsam an. Ich schlage vor, Moment. Genau. Wir haben heute ein großes Thema vor uns. Und zwar, ich will mit euch machen, ich will mit euch machen, Jephtah, das ist Richter 11. Die Claudia wird uns das vorlesen, Richter 11. Und es ist ein sehr spannendes Kapitel. Mein Überthema ist, ihr Lieben, dazu Skandale und Gewaltexzesse in der Bibel. Wer aufschreiben will, darf aufschreiben. Ich wollte das Thema wirklich mal mit euch besprechen, mit Gelinde und mit den anderen. Dann wird es ja in YouTube kommen. Deutschland und Österreich und der Schweiz werden das lesen. Und das Thema wird sein, ihr dürft das auch ein paar Notizen erstellen, Gewaltexzesse und Skandale in der Bibel. Denn die Bibel ist ja ein Buch des Lebens, das alles thematisiert. In der Bibel wird ja alles, wirklich alles in unserem heiligen Buch, darf alles beim Namen genannt werden.
Ein bisschen mehr Licht, nein.
Und das Buch der Richter ist eines der Bücher, Gerlinde, das voller Extreme ist. Im Buch der Richter, Gerlinde, Meschulemit und alle anderen Freunde und Freundinnen, und es ist ja heilige Literatur, es sind Extreme von menschlichen Schicksal enthalten. Und ich bin selbst ein Mann, das weiß Gerlinde sehr gut, die kennt mich seit fast 10 Jahren, 13 Jahren schon, 13, 14 Jahren.
Fast 20, hör mal.
20 schon, sind wir schon bei 20?
18, glaube ich, ne? Warte mal,
18 Jahre,
drei,
circa
nee,
18 Jahre.
19, 19 Jahre ist
19
jetzt.
Jahre, sagt Gerlinde, ich habe schon aufgehört zu zählen, weil es schon so weit her ist. Ich liebe Extreme. Ich bin selbst ein Mann der Extreme. Und die Bibel hat Extreme, die ohnegleichen sind. Intimste Zärtlichkeiten und brutalste Vernichtung andererseits. Und das gehört beides zum Leben. Sie müssen nur durchs Leben gehen, sehen alles. Und ich wollte mit euch Geschichten, die sehr unappetitlich sind, sehr unappetitlich, Gerlinde, mit euch anschauen, weil sie zur Heiligen Schrift gehören. Und das Buch der Richter eignet sich wie kein anderes Buch, sehr unappetitliche, sehr unanständige Geschichten anzuschauen, denn sie sind immerhin aus Gottes Feder entstanden und haben uns etwas zu vermitteln. Das heißt, ich will einen Zyklus machen. Es fängt heute mit Jephtah an und ich will das dann fortführen über Simson und noch andere Geschichten. Und heute wollen wir uns anschauen, Claudia Ruchana Esch wird das gleich vorlesen, Kapitel 11. Und zuvor will ich noch etwas sagen zum Buch der Richter. Zunächst mal frage ich in die Runde Daniela, was weißt du über das Buch der Richter, Schoftim genannt? Schoftim, kannst du uns aus deinem Weisheitsschatz etwas sagen? Was charakterisiert das Buch der Bibel, Schoftim, Daniela Büschi?
Ja, also soweit ich das bisher für mich rekapituliere, ist das ja zu der Zeit, nachdem Israel, also die Stammesgemeinschaft Israel, alle 12 Stämme in Israel niedergelassen sind, durch Jehoshua heißt er, muss er dazu
Jawohl.
nennen. Und es gab ja keinen König zu der Zeit und jeder tat, was ihm gefiel. Das steht ganz häufig in diesen Passagen. Und
Ausgezeichnet, Daniela Abigail.
dann standen immer wieder aber von Gott geführte Männer in erster Linie, aber auch eine Deborah auf, die als Richter fungierten. Das heißt halt eben, das Recht aufrichteten oder
Ja.
dazu berufen waren. Und da gibt es, wie du schon sagst, sehr, sehr viele Geschichten, wo es dann drunter und drüber ging. Und
Jawohl.
das ist schon für mich auch mega, mega spannend, was du heute dazu lieferst. Also
Ja. Und Daniela
danke.
Büscher, kannst du erklären, oder auch Gerlinde, wer will, darf sich melden, warum ist es im Buch der Richter, das ja streng genommen Richter heißt, das heißt, es heißt ja, es gibt Recht und Ordnung, warum heißt das Buch Richter, obwohl diese Richter mit katastrophalen, kolossalen gesellschaftlichen Konsequenzen zu rechnen haben, sodass wir einen Widerspruch darin haben, die Richter sind zwar da. Übrigens, wer weiß, wie viele Richter gibt es im Buch der Richter, Gerlinde Meschulemit? Wie viele Richter werden insgesamt genannt? Es werden genau eine bestimmte Anzahl genannt. Gerlinde, weißt du, wie viel?
Nein.
12 Richter. Notieren wir bitte 12 Richter. Bitte schriftlich festhalten. Auch die anderen Freunde, die das nachher aufgezeichnet hören über YouTube. 12 Richter. Nahezu jeder Stamm präsentiert einen Richter als Anwalt des göttlichen Rechts im gesamten Israel, das noch in einem großen Erneuerungsprozess ist. 12 Richter, notieren wir es bitte. 12 Richter, jeder Stamm entsendet einen Richter. Und die Frage an dich, Daniela, ist, du Brillante, warum geht es so kolossal chaotisch zu, nachdem Josua, wie gesagt, Shoftim ist das Buch, das zwischen Josua und zwischen Samuel 1 steht. Wenn wir das bitte notieren, auch den später hinzukommenden, das Buch der Richter steht genau zwischen Josua und Richter und Samuel 1. Das heißt, es ist, wie ihr richtig gesagt habt, eine große Übergangszeit. Das Land wurde besiedelt durch Josua bin Nun, der Nachfolger von Moschee. Und es ist noch nicht, wie Daniela sagte, die Zeit, in der Schmuel den ersten König Israels, nämlich Shaul, einsetzen wird. Shaul, David und Schlomo kommen erst später. Es ist eine große Umbruchszeit, so wie Deutschland und die Welt ja derzeit auch in einem riesigen Umbruch steht, Gelinde. Wir stecken hier in einem riesigen Umbruch, ein riesiger Umbruch weltweit. Alles dreht sich auf den Kopf. Und Gott schickt dem Land, dem noch sehr ungeordneten Land, dem losen Stämmeverband aus den 12 Stämmen bestehend, 12 Richter, einer so verrückt wie der andere, auch eine Frau darunter, nämlich Deborah, mit ihrer Mitarbeiterin Jael. Das sind zwei große Damen, die zusammenarbeiten und das Land 40 Jahre lang zum Regieren, zum Ruhe bringen, nachdem sie gerichtet haben. Aber es ist noch keine Befriedung da. Warum, Daniela, ist trotz zum Beispiel Deborah, die das Land 40 Jahre lang zum Frieden brachte, danach wieder ein entsetzlicher Rückfall in Chaos und Götzendienst? Warum hält das nicht mal, weiß ich, 100, 200 Jahre an? Warum ist ständig eine Unruhe in den 21 Kapiteln des Buches Richter? Was denkst du, Daniela Bücher?
Ja, ich denke, es hat schon damit zu tun, dass Hashem ja sagt, er wird nicht alle Völker, die zu der Zeit Eretz Israel noch bewohnen und dort leben, austreiben. Sie müssen, das Volk muss an diesen anderen Ländern oder Stämmen, Völkern, Ureinwohnern, wie man sie nennt, halt eben sein Gerecht sozusagen und sein gerechtes Gericht erst lernen. Das Jawohl. Heißt, die Ordnungen lernen an den Herausforderungen, die mit den götzendienerischen Völkern, die noch im Land sind, halt sozusagen konfrontiert zu werden, daran Jawohl. Lernen. Und Jawohl. Da werden sie natürlich leider immer wieder rückfällig, ganz Richtig. Menschlich, aber auch untereinander sind sie ja sich nicht wirklich grün. Von daher, genau. Von verschiedenen Seiten fallen sie immer wieder in ihre Unordnung.
Genau. Und wir notieren bitte sehr schön, Daniela Bücher, das Grundproblem, notieren wir bitte, besteht darin, dass die Spannung zwischen Gottesdienst und Götzendienst nicht aufgehoben wurde zugunsten Gottesdienst. Mhm. Das heißt, das Land ist noch immer in dieser Verführbarkeit, notieren wir bitte, durch Götzen, die in dem Land selbst, in Kanaan selbst, in dem ja sehr viele fremde heidnische Völker noch angesiedelt sind, und drumherum, es ist noch nicht immun gegenüber der Verführung durch Götzendienst. Der Götzendienst mit seiner perversen, durchgreifenden Mentalität ist immer noch überall gegenwärtig. Das heißt, es gibt Kulteichen und es gibt Mondsicheln. Es gibt leider, wenn wir notieren, bitte grauenvolle Praktiken auch innerhalb des Stämmeverbandes. Es ist ja noch keine Rede von Am Israel, das heißt dem geeinten Volk Israel. Wir haben einen Stämmeverband bestehend aus 12 Stämmen, 9,5 linksjordanisch und 2,5 rechtsjordanisch. Notieren wir. 9,5 linksjordanisch und 2,5 rechtsjordanisch. Die Stämme wurden ja verteilt durch Josua gemäß Gottes Wort. Aber es ist noch nicht das Gottesbewusstsein, halten wir fest, so verankert, dass das Land immun ist gegen die Verführung durch Götzen und die entsprechenden Länder, die entsprechenden Heiden. Gelinde Meschulemit oder die anderen, wie heißen die größten Feinde Israels, sprich die größten heidnischen Völker, die das Land umzingeln und immer wieder bedrohen, unter anderem bei Jiftach, das wird ja unser Thema sein. Wer nennt mir ein paar klassische heidnische Völker, die auch bei Jiftach heute vorkommen werden, die das Land massiv bedrohen?
Gelinde oder die anderen? Jeder das sind sagen. Einmal die Edomiter und die Amoriter.
Jawohl. Richtig. Und wer bedroht das jüdische Volk zur Zeit von Jiftach in unserem Kapitel? Die Ammoniter. Nicht Amoriter, in dem Fall die Ammoniter. Wir notieren die Ammoniter. Ammon. Ammon und Moab sind die zwei Nachkommen von Lot. Und Ammon wohnt rechtsrheinisch, wollte ich schon sagen, rechtsjordanisch und bedroht Israel. Ganz konkret. Es ist ein feindliches Land wie Ammoniter mit Nathan. Die Amoriter gibt es auch, die sind im Norden Israels angesiedelt. Mit denen hat es Deborah zu tun. Deborah ist Kapitel 5 und 6, 4 und 5 und wir haben heute 11 und 12. Das heißt, die Amoriter und die Moabiter notieren, wir sind zwei brutale Aggressoren, mit denen Israel immer auch später noch, zur Zeit König Davids, große Schwierigkeiten haben wird. Die Ammoniter mit Nathan und die Moabiter. Gelinde hat völlig recht, wenn sie auch die Edomiter nennt, die sind südlich von Edom und Moab. Und dann gibt es noch die Philister westlich von Israel, im heutigen Gazastreifen. Wir notieren bitte ostmäßig, Esch, sind die Ammoniter und die Moabiter und die Edomiter. Permanente Aggressoren, die Israel vernichten wollen. Vergleichbar der heutigen politischen Lage. Westjordanisch, an der äußersten Mittelmeergrenze, sind die Philister. Dann gibt es im Norden, im Süden Israel noch die Amalekiter, auch ein ekelhaftes Volk, Esch, ekelhaft judenfeindlich, können den Judengott nicht ausstehen, können Israel nicht ausstehen und wollen Israel vernichten. Komplett, Amalekiter, grauenvoll. Im Norden gibt es die Amoriter, die die Gerlinde vorhin nannte, Amoriter, die sind im Norden Israels, heute Emek Israel, die Amoriter mit Richard, das ist auch ein loser Verband von Ländern, die Israel nicht ausstehen können. Und dann gibt es noch in Jerusalem die Jebusiter, Jebus ist die alte Bezeichnung für Jerusalem, mit einem Siegfried, Jebusiter, Daniela. Die Jebusiter sind lange Zeit noch verschanzt in Jerusalem. Und Gott, wie du richtig gesagt hast vorhin, Daniela, gibt Jerusalem noch nicht, die Hauptstadt unseres Reiches, noch nicht in die Hand der Juden. Es bleibt noch eine fremde, eine exterritoriale Macht außerhalb des Territoriums Israels. Bleibt diese Jebusiterstadt in der Hände der Jebusiter, ein feindliches Land, mitten im Stämmeverband Israels. Und das ist natürlich eine Dauerprovokation. Ich will euch ja in das Bild gründlich einführen für eure Teilnahme. Das Land Israel ist zwar besiedelt, notieren wir, durch die Stämme Israels, aber nicht komplett. Nicht komplett. Es gibt überall Zellen von heidnischen Aggressoren, zum Beispiel Jebusiter, Amoriter und viel und die Philister notieren. Das wird uns bei Simson verfolgen. In 2-3 Wochen mache ich Simson mit euch. Esch kann es nicht mehr erwarten. Meine Claudia Esch ist außer sich vor Erregung, wenn sie sagt, du musst noch mehr bringen. Immer. Diese Frau ist ja nicht zu bremsen, diese große Schülerin, eine Freundin von Yuval und Deborah. Und die Philister sind eines der heftigsten Aggressoren Israels. Es gibt ja heute Politiker, die sagen, dass die Hamas Nachfolger der Philister sind. Die Hamas sind ja ähnlich mörderisch, sind ja im Gazastreifen heute etwa 2 Millionen Menschen. Und es gibt Politiker und Ethnologen, die sagen, dass die heutige Hamas in der Westbank, im Gazastreifen, Nachfolger der hyperaggressiven Philister sind. Und wie gesagt, die Philister sind eine Dauerprovokation in Israel, eine unermessliche Dauerprovokation, die ganz Israel infiltrieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufschreiben, eine Terrororganisation, um diesen Begriff zu benutzen, Gelinde. Sie sind eine Terrororganisation und darum so schwer zu greifen. Wie heute der Terror in Israel, den kannst du nicht greifen. Und diese Philister quälen die Juden immer und immer wieder und sie haben einen Vorteil, sie haben Militärgeräte, wenn Sie das bitte notieren. Die Philister haben Militärgeräte und Pferde. Und Israel hat weder Pferde noch moderne Militärgeräte. Wir arbeiten noch mit Pfeil und Bogen, Claudia. Die Juden arbeiten, sprich die Stämme, die 12 Stämme arbeiten noch mit Pfeil und Bogen und werfen Steine. Denk an David, der die Steine wirft gegen den Philister. David nimmt 5 Steine und mit Gottes Hilfe natürlich kann er den Goliath erniedrigen, 1. Samuel 16, und töten. Aber das ist ein Wunder und das ist nicht jeden Tag an der Tagesordnung, Claudia Chanel. Das heißt, es gibt dauernd Provokationen mit Philistern, die Pferde und Kriegsgeräte haben, modernster Art aus damaligen Verhältnissen, die haben auch Kutschen, Karossen. Und die invadieren, schaut mein schönes Deutsch an, die invadieren, einmarschieren in Israel und machen den Juden permanent das Leben zur Pest. Permanent. Kurzum, es ist eine bittere Lage, ständig umzingelt zu werden, genau wie Israel heute, Mischulemet. Es ist wirklich vergleichbar und darum mache ich das Thema so gerne, in Anführungszeichen, weil es uns zeigt, in welcher brisanten Lage das geliebte Israel von Claudia und mir und meiner Frau Deborah sich heute schon befindet. Es ist wirklich parallel zum heutigen Israel. Der Stämmeverband, wir schreiben das Jahr etwa 1100 vor, damit Sie die Zeitrechnung haben, Gelinde, 1100 vor. Es ist wirklich vergleichbar mit Israel 1948 bis 2022, heute im Juni dieses Jahres. Versteht ihr? Das heißt, es ist eine Dauergefahr. Israel ist heute genauso umzingelt von Aggressoren, die eins im Ziel haben, Juden zu vernichten und auszulöschen. Und zwar komplett. Und das ist das Thema unserer Sitzung heute und der weiteren Sitzung. Israel ist in einer Dauerauslöschungsgefahr, Claudia Chanel. In einer Dauerauslöschungsgefahr. Und Gott mischt sich natürlich laufend ein. Aber, wie wir gesagt haben, das Volk Israel ist in sich zerstritten, wenn wir das bitte notieren. Jetzt wird es gleich immer leidenschaftlicher, wir heben ab mit dem Flugzeug in die Höhe der Erkenntnis. Das Problem, das Grundproblem Israels ist nicht nur die Feindseligkeit von oben, von außen, das werden wir heute bei Yiftach und seiner Tragödie feststellen, sondern das Dauerproblem Israels ist die innere Zerrissenheit des Volkes und der Stämme im Heiligen Land. Die Zerrissenheit des Volkes schafft eine Verletzbarkeit, Gelinde, die die ausländischen Aggressoren nutzen, damit es für euch klar wird. Nochmal, die Zerrissenheit des jüdischen Volkes, das ja noch gar kein geeintes Volk ist, das ist ein werdendes Volk ist, Claudia, die Zerrissenheit des Volkes, die Spaltungen und Spannungen innerhalb der 12 Stämme Israels, die Egoismen, mein Vater Professor Pinchas Lapide, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird, sagte, die Egoismen, Dr. Jens, die Egoismen der einzelnen Stämme ist so groß, Chanel, dass es zu einer Zerstörung, ich möchte es mal ganz deutlich nennen, zu einer innerjüdischen Selbstzerstörung kommt. Zu einer innerjüdischen Selbstzerstörung, die die Feinde Israels ausnutzt. Ich denke, so habe ich es am besten erklärt, Claudia. Noch einmal, damit das klar wird, die innerjüdische Selbstzerfleischung, schaut mein schönes Deutsch an, die innerjüdische Selbstzerfleischung ist so massiv, dass keine Stabilität da ist, kein Rückgrat, Chanel, Claudia Chanel Rommerskirchen, um dem Feind anständig Paroli zu bieten. Und darum nützen zum Beispiel die Ammoniter, heutiges Thema, heute Abend am 26. Juni, diese Schwäche, diese Verletzbarkeit Israels schamlos aus. Gelinde, ist dir das Bild klar, das dein Professor dir vermittelt?
Ja. Ja,
genau. Das heißt, wenn du innerlich verletzbar bist, Gelinde, und Gelinde und ich machen seit 6, 7 Jahren, nein, was heißt doch, seit 6, 7 Jahren Einzelunterricht, verstehst du, wenn dein Körper verletzbar ist, verstehst du, wenn du deinen Körper schlecht ernährst, ich mache mit Gelinde Segel immer wieder Privatunterricht und dann sprechen wir auch über Gesundheit und Ernährung, verstehst du, wenn dein Körper verletzbar ist, indem du ihn schlecht ernährst oder indem du wenig Sport treibst und indem du giftiges Essen zu dir nimmst, dann bist du verletzbar und angreifbar durch Corona und durch Syphilis und durch Grippevirus. Die verschiedenen Viren, die um uns greifen, sind ja vielfältig. Und Syphilis und Corona und MS und was hatten wir damals, BSE-Skandal, der BSE-Virus. All diese Viren greifen einen Körper an, der instabil ist. Und ein stabiler Körper ist der beste Schutz gegen den Angriff von außen. Und ein Virus fühlt sich wohl in einem geschwächten Körper. In einem geschwächten Körper, in dem er sich einnisten kann. Das heißt, ein kerngesunder, stabiler Körper wehrt Viren ja ab und lässt sie daran abprallen. Aber ein geschwächter Körper ist der ideale Nährboden für Viren, die sich dort zu Hause fühlen und den Körper noch weiter zerstören können. Die brauchen ein schwaches Umfeld. Viren suchen ein geschwächtes Umfeld, natürlich nicht ein todkrankes, aber ein geschwächtes Umfeld. Und so möchte ich auch vergleichen den Körper des jüdischen Volkes zur Zeit der Richter. Der Körper der 12 Stämme ist äußerst schwach und damit angreifbar, verletzbar. Das verstehst du? Rein organisch gesprochen, biologisch, zytologisch gesprochen, die Zellen sind nicht stabil. Verstehst du, ihr Lieben? Die Zellen sind angreifbar. Die einzelnen Zellen der 12 Stämme, wenn wir das notieren bitte, die 12 Stämme Israels sind so zerrissen untereinander. Wir werden das ja gleich konkret hören. Die 12 Stämme, die einzelnen Zellen sind so gespalten. Jeder denkt nur an sich. Keiner sieht das große Gebilde. Keiner sieht, dass wir ein Körper sind, nämlich Israel. Jeder ist so verletzbar, jeder ist so aggressiv, jeder denkt nur an seine Expansion, wie stehe ich in Israel da, Sebul und Naftali Asher. Versteht ihr, dass keine Einheit da ist, der Körper, wie der menschliche Körper, bildet keine geschlossene Einheit. Das heißt, bestimmte Körperteile wie in unserem menschlichen Körper sind besonders empfindlich und andere Körperteile sind noch empfindlicher und das gesamte Gebilde ist hoch instabil. Und ein kleiner Schlag von außen, wie zum Beispiel heute bei Jiftach, wir werden das ja gleich lesen, ein kleiner Schlag durch die Ammoniter mit Nathan führt zu einer nationalen Krise. Noch einmal, unter Josua war das nicht der Fall, wenn wir das bitte notieren für eure Bildung. Unter Josua war der Körper noch gesund. Josua erobert das Land, da ist noch das Bewusstsein von Mose sehr groß. Mose hat die Tora gegeben und Mose hat das Bewusstsein, wir haben das heilige Land erobert, durch Gottes Gnade in den im Volk verankert. Und zur Zeit Josua, wenn ihr das bitte notiert, ist die Landnahme ein Kinderspiel. Nochmal, die Landnahme in den 24 Kapiteln des Buches Josua ist ein Kinderspiel. Da wird ein Volk nach dem anderen besiegt und das Land steht in Frieden da. Und die Landnahme ist deshalb so groß, weil der Mann Josua, wenn wir das bitte notieren, Jesus hat ja den gleichen Namen wie Josua, bedeutet ja, Gott ist mein Erlöser. Das heißt, der Mann Josua, damit wir beim Thema sind, ist eine Führungspersönlichkeit, die ausgesprochen geradlinig ist. Josua, Jehoshua im Hebräischen. Jehoshua ist eine geradlinige Persönlichkeit, die ganz stark mit Gott in Verbindung steht. Und wenn ihr bitte notiert, Josua, Jehoshua ist eine geradlinige Persönlichkeit, die kompromisslos mit Gott ihren Weg geht. Kompromisslos. Das heißt, jeder Hauch, Gerlinde, jeder Hauch von Götzendienst, oder um in der Virologie zu bleiben, jeder Eindringling, damit wir noch ein bisschen einen Ausflug in die Virologie machen, jeder Eindringling wird sofort abgeschmettert. Wenn da der kleinste Virus hineinkommt in den Körper, sind die Abwehrkräfte, Gerlinde, so versuche ich das ja biologisch zu erklären, die Abwehrkräfte des Körpers sind so stark, dass nur der kleinste Virus, sei ja, weiß ich, Streptokokkus, was es da immer gibt, und Syphilis, sofort vernichtet wird. Die Viren haben im Körper unter Josua keine Chance, keine Möglichkeit, weil Josua so stark ist und die Abwehrkräfte des Volkes so massiv sind, die Viren gehen kaputt. Die gehen einfach kaputt und werden ausgeschieden im Code in dem Beispiel. Und diese Einheit, wenn wir das bitte notieren, diese Abwehrkräfte, diese rituellen und religiösen Abwehrkräfte gehen kaputt mit Josuas Tod. Damit wir das Bild haben, ich möchte Ihnen ein ganz solides Bild vermitteln als Ihr Rabbi. Nochmal, die Abwehrkräfte, die spirituell-religiösen Abwehrkräfte brechen zusammen, kollabieren, wie wir ja kollabiert sind in der Corona-Krise, Millionen sind ja daran gestorben, weil das Bewusstsein nochmal der Gottespräsenz, damit wir immer deutlicher werden, das Bewusstsein der Gottespräsenz nicht mehr da ist. Und das ist für uns Juden das Schlimmste, was uns passieren kann, Gelinde Meschulemet. Das Schlimmste, was uns Juden passieren kann, auch heute die Tragödie im Nahen Osten, ist, wenn wir nicht geeint mit Gott unseren Weg gehen. Wenn wir nicht geeint mit Gott unseren Weg gehen und Gott an erster Stelle positionieren, sind wir anfällig, und zwar massiv anfällig für die Aggressoren, die von außen kommen. Die heißen einmal Ammoniter, die heißen einmal Edomiter, die heißen einmal Moabiter. Es ist immer was anderes. Und die Bibel will uns mit dem Buch der Richter zeigen, dass Gott, und jetzt wird es immer spannender, Daniela, Gott uns dann hilft, wenn wir an ihm festhalten. Esch, damit das immer klarer wird, Frau Romerskirchen. Gott hilft uns dann und er ist bereit, uns zu helfen, immer wieder. Wenn wir uns entscheiden, ihn an erster Stelle zu stellen und nicht Götter, die wir im Hintergarten verstecken, in Mönchengladbach oder in Bad Brückenau. Und die Kinder Israels, sprich diese verzettelten Stämme, sind immer wieder schwach, völlig schwach, weil sie spüren, Josua ist tot, er ist weggegangen, Mose ist auch tot, die beiden großen Männer des jüdischen Volkes, Dr. Jens, sind im Himmel, die ganz großen leuchten. Moses, Moschee und Joshua sind gestorben, weg, aus, im Himmel. So dass die einigenden Figuren, die einigen Figuren des jüdischen Volkes weg sind. Aber das Belastende ist, die Menschen erinnern sich nicht mehr an diese Führungspersönlichkeiten. Die Menschen, die Juden, die 12 Stämme, erinnern sich nicht mehr an diese 12, an die 2 Männer. Und darum rutscht das Volk immer mehr in seine Krise, in eine katastrophale, ich benutze das Wort dezidiert, in eine katastrophale Krise. Und es wird zugehen, dass es wirklich eine Tragödie ist. Was wir heute lesen werden, ist ja nur ein Vorgeschmack. Ich mache ja mit euch im So Gott will, Juli, August noch weitere. Tragödien. Warum? Weil wir nicht an Gott festhalten. Ganz klare Antwort, Frau Chanel. Frau Claudia Romerskirchen. Weil wir nicht an Gott festhalten. Die Antwort steht im Buch der Richter hyperklar. Wenn du nicht an Gott festhältst, Romerskirchen, wirst du zu Schanden kommen. Du kannst dich auf den Kopf stellen, du kannst 100.000 Tabletten schlucken. Wenn dein Gottesbewusstsein nicht verankert wird, kannst du die Tabletten aus dem Fenster schmeißen. Ganz klar, wir Juden und auch, ich möchte sagen, die ganze Menschheit, wir 8 Milliarden. Voraussetzungen nicht da sind, dann nennt man das in der deutschen Rechtswissenschaft ein nichtiges Geschäft. Es ist von Anfang an unwirksam. Beispiel, wenn ich Frau Segel mein Haus verkaufe und weiß ich, das Haus gehört mir gar nicht. Ganz einfaches Beispiel. Ich habe Frau Segel fingiert, ich hätte ein Haus in Jerusalem. Und ich habe falsche Dokumente Frau Segel in Mönchengladbach präsentiert und sagte, ich habe eine Villa in Jerusalem, im besten Viertel von Jerusalem. Und Frau Segel denkt sich, das möchte ich sehr gern haben, 2 Millionen Euro habe ich. Und es stellt sich dann heraus, dass ich das Haus überhaupt nicht habe. Das gehört mir gar nicht. Ich habe da irgendeinen Menschen genannt, der Lapide heißt, aber das bin ich gar nicht. Dann ist das Geschäft von Anfang an nichtig. Es kam gar kein Geschäft zwischen mir und Frau Segel zustande. Das heißt, Frau Segel muss gar nicht vor Gericht gehen und sagen, Herr Lapide muss mir Wiedergutmachung leisten, sondern das Geschäft kam gar nicht zustande, weil ich sie getäuscht habe. Ich habe Frau Segel getäuscht, sodass das Geschäft überhaupt kein Geschäft ist. Ich kann ja nicht ein Geschäft kreieren, das keine Substanz hat. Und so würde ein Richter, und damals war das ein Hohepriester, wie Frau Segel sagt, von Anfang an dekretieren, du, das ist überhaupt kein Gelübde, denn du warst ja von Gott schon so beschenkt mit dem Sieg. Wir haben das ja vorhin gehört aus dem Munde von Frau Rommerskirchen. Gott war mit ihm und der Sieg war ihm schon gegeben, zugespielt worden. Der Text sagt es ja 3-mal und Gottes Geist war mit ihm, so dass das Gelübde, um es sehr deutlich auszudrücken, seiner inneren Panik und seiner inneren Unsicherheit entsprach. Und ein solches Gelübde, notieren wir, Frau Lukoschus, hat keinen Bestand in der jüdischen Ethik. Ein solches Gelübde, das ich aus, sagen wir es mal ganz deutlich, im Zustand einer geistigen Verwirrung, Frau Rommerskirchen, ein Gelübde, das ich im Zustand einer geistigen Verwirrung und einer geistigen Verunsicherung leiste, ist kein Gelübde. Unter keinen Umständen. Das wird kein Rabbiner akzeptieren und Gott natürlich auch nicht. Und das ist die Tragödie von Jiftach, dass er nicht bereit ist, sich zu öffnen, obwohl sein Name ja Selbstöffnung heißt, für die Möglichkeit, einen solchen Gelübde in Zweifel zu stellen. Denn jeder damalige Hohepriester, Pinchas war das, hätte ihm genau das gesagt, was ich Ihnen auch sage. Das ist überhaupt gar kein Gelübde. Das ist, wenn Sie so wollen, leere Worthülsen. Leere Worthülsen. Um nochmal in dem Beispiel mit mir und Frau Segel zu bleiben. Jeder Richter in Deutschland wird sagen, wenn du das Eigentum gar nicht hast in Jerusalem Innenstadt, dann hast du Frau Gelinde Segel einfach einen netten Spruch erzählt, aber weiter gar nicht. Das ist doch kein Kaufvertrag. Der hat keinen Bestand. Das sind nichts weiter als leere Hülsen, der sogenannte Vertrag in dem Beispiel zwischen mir und Frau Segel. Das ist überhaupt gar kein Vertrag, ist gar nichts. Ein Stück Papier. Verstehen Sie? Und das ist die Tragödie von Jiftach, dass er in der Erregung und in der Verunsicherung, die wir gleich besprechen werden, ein Gelübde leistet, das natürlich im Judentum, wenn Sie das bitte notieren, sehr wichtig ist. Wenn Sie das bitte notieren. Ein Gelübde, wissen Sie, in welchem Buch der Bibel das Gelübde genau konkretisiert wird? Es gibt ein Buch der Bücher Mose, in denen sehr deutlich, Frau Bücher, das Thema Gelübde präsentiert wird. In welchem Buch der Bibel? Wer weiß das? In welchen der 5 Bücher Mose wird das Thema Gelübde sehr deutlich und sehr ernst gewichtet? Weiß das jemand?
Ich meine im 3. Buch.
Im 4. Buch. Schreiben Sie auf, ja. Im 4. Buch Bamidbar. Mhm. Daniela schreibt auf, im 4. Buch Bamidbar, Numeri, wird das Thema Gelübde sehr deutlich konkretisiert. Etwa im 11. Kapitel. Das heißt, da steht, wenn du ein Gelübde leistest, erfülle das Gelübde, denn du hast Gott gegenüber eine Verpflichtung abgelegt und Gott möchte, dass du ein treuer Vertragspartner bleibst. Gott will dich ernst nehmen. Und wenn du in einer Not, notieren wir bitte, Frau Bücher, in einer Not, in einer wirklichen großen Not spürst, ich brauche meinen Gott in der Not, ich drohe unterzugehen in ein Meer und du schreist in der Not, lieber Gott, wenn ich diese Katastrophe überlebe, dann spende ich 100 Schafe meinem Gott. Verstehst du? Dann musst du das Gelübde sehr deutlich einhalten oder Gott wird dir, vorsichtig ausgedrückt, ein hartes Schicksal zufügen.
Aber du meinst 5. Buch Mose 23, Vers 22. Wenn du dem Herrn, deinen Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird es von dir fordern und es wird Schuld auf dich fallen. Wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen.
Ja, es gibt 5, aber schreib auf, es gibt auch im 4. ein Thema dazu. Okay. Mhm. Es gibt beides. Frau Bücher, schreiben wir beides auf. Es gibt im 5. Buch den Satz, den du genannt hast. Ja. Und es gibt noch eine ganz lange Abhandlung im 4. Buch, in Bamidbar. Die kurze ist im 5. Das 5. Buch ist ja immer eine Rekapitulation. Und das 4. Buch ist die lange Ausführung. Es gibt sogar folgendes Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass Gelübde sehr wichtig sind. Wenn zum Beispiel die Tochter von Daniela Bücher, du hast eine Tochter, wie heißt die Daniela?
Katharina.
Wenn Katharina minderjährig ist, das heißt zur Zeit der Bibel unter 17, ein Gelübde ablegt und sie ist noch zu Hause bei ihrem Vater und sie sagt irgendwas Unbedachtes, innerer Angst, weiß ich, da kommt ein Sturm in der Nacht bei Frau Katharina in Vancouver oder in Deutschland und sie sagt in der Panik, lieber Gott, wenn dieser Orkan mich nicht zerfetzt, dann will ich jeden Monat 100 Euro an Yuval Lapid überweisen.
Ah, ja, die Stelle kenne ich. Hm?
Verstehen Sie? Und wenn sie diesen Gelübde tut, aber merkt, dass das gar nicht nötig war, ja, weil der Orkan einfach automatisch aufhört. Frau Katharina war, sagen wir mal, mit 16 Jahren in Panik, kriegt den ersten Orkan mit in Vancouver Island oder in Norddeutschland, wo sie lebt, und hat noch nie einen Orkan erlebt. Und der Orkan wütet in ihrem Haus und sie kriegt die Panik und weiß nicht, dass der Orkan natürlich aufhören wird. Jeder Orkan hört mal auf. Und der Orkan hört auf und sie hat aber trotzdem in ihrer Panik ein Gelübde geleistet, Yuval Lapid 100 Euro zu überweisen, wenn der Orkan ihr nicht schadet. Dann gibt es voll, wer darf dieses Gelübde auflösen, das unsinnig ist? Daniela, weißt du das?
Der Vater.
Genau, wenn Katharina Büscher minderjährig ist, genau, dann darf der Vater von Katharina, so erlebt, sonst muss es der Lebenspartner von Daniela sein, der darf im Auftrag der Tochter, natürlich auch im Auftrag des Sohnes, vor Gott treten und sagen, Katharina war verwirrt, sie war in Panik, sie hat ein unberechtigtes Gelübde abgelegt, lieber Gott, das Gelübde annulliere ich, nennt man das, annulliere ich, es ist von Anfang an nichtig und Katharina muss mir, was mir natürlich leid tut, nicht mehr 100 Euro jeden Monat an Dr. Lapid überweisen.
Ja.
Das ist ganz klar geregelt. Und wenn Katharina verheiratet ist, zum Beispiel Katharina ist verheiratet mit einem netten Mann, weiß ich, mit mir zum Beispiel oder mit Dr. Jens, und sagt wiederum etwas Unüberlegtes als verheiratete Frau, als geehrlichte Frau und sagt auch bei einem Orkan in der Nacht, weiß ich, ihr Mann schläft und sie hat wieder Panik, dass der Orkan alles zerreißt, obwohl der Orkan gar nichts macht. Wer darf dann das Gelübde für nichtig erklären, wenn er sich herausstellt als unnötig, Daniela?
Der Ehemann.
Der Ehemann. Das heißt, es gibt Präventionen, schreiben wir auf. Es gibt eindeutig Präventionen gegen sogenannte unüberlegte Gelübde. Unüberlegte, unsinnige Gelübde. Weil das Judentum nochmal, das Institut des Gelübdes, das heißt Neder im Hebräischen, wenn das aufschreiben will, Neder, N-E-D-E-R, durchaus ernst nimmt, aber nicht, wenn es in einer Situation entsteht, die völlig unsinnig ist. Das heißt, das Judentum will, dass wir ein Gelübde durchaus ernst nehmen. Warum? Weil es die Beziehung zu Gott festigen darf. Es muss und darf die Beziehung zu Gott festigen. Und wenn ein Mensch spürt, ich bin in einer katastrophalen Notlage und ich möchte Gott ein Gelübde abgeben, wenn er mich aus dieser Katastrophe rettet, will ich ihm mein Leben lang einen Dienst erweisen, ein besserer Mensch werden, noch mehr Judentum studieren zum Beispiel, dann muss dieses Gelübde ernst genommen werden und dieses Gelübde hat eine ausgesprochen förderliche Dimension, nämlich den Menschen besser an Gott zu binden. Mhm. Wenn aber Katharina oder irgendein Mensch in Panik, in völliger Hysterie, etwas Unsinniges sagt, dann trennt das ja den Menschen von Gott und schadet dem Menschen und der Beziehung zu Gott. Und darum muss es durch Papa oder durch den Ehemann dringend, muss annulliert werden. Mhm. Diese Möglichkeit hätte Jiftach, der zwar kein unmündiger Mann ist und der nicht mehr unter dem Schutz seiner Eltern steht, nicht vor seine Eltern bringen, beziehungsweise vor seine Frau. Die Frau darf das nicht, aber er hätte es statt seiner Eltern, denen er nicht mehr gehörig ist, und statt der Frau, die für ihn nicht zuständig ist, er hätte es, wie vorhin Gerlinde sagt, er hätte es vor den Hohepriester seiner Zeit bringen können. Das wissen wir aus vieler Literatur, die im Judentum existiert, dass Gott durchaus das Institut, das folgt auch aus der Bibel, das Institut der Konsultation von großen Rechtspersönlichkeiten duldet. Das wird aus dem 5. Buch auch klar. Im 5. Buch Mose gibt es einen Satz in den 20er Kapiteln, in dem es heißt, wenn du eine Rechtsschwierigkeit hast in deiner Zeit, gehe zu den Weisen deiner Zeit und konsultiere sie, was du zu tun hast. Und daraus leiten die Rabbiner ab, wenn ein Mann wie Jiftach ein unsinniges Gelübde sagt, und das ist ja dermaßen unsinniger geht es nicht mehr, dann muss er zu einem Gelehrten seiner Zeit, das war Pinchas, der hohe Priester Pinchas aus dem Hause Eli, gehen, ihn befragen und ihn bitten, aufgrund der Einsicht in seine Dummheit, das Gelübde von Anfang an als nicht existent abzulehnen. So dass Jiftach deutlich ausgesprochen, Claudia, ohne weiteres das Gelübde als nicht Gelübde hätte annullieren oder nullifizieren können. Annullieren oder nullifizieren können. Jiftach macht es nicht und darüber werden wir heute noch sprechen. Das ist die Tragödie, die er sich selbst einarbeitet, weil er eine panische Angst hat, Gott gegenüber zu versagen. Das ist das Thema. Er hat eine panische Angst, Gott gegenüber etwas Falsches zu tun. Und wir werden gleich noch tiefer gehen. Und das werde ich Ihnen jetzt schon verraten, damit Frau Büscher vor lauter Glück schreit. Ich will jetzt mal von Ihnen ganz deutlich hören. Wer hat eine Idee, was mir auf der Zunge schwebt? Warum gibt er seine Tochter hin? Sie wissen, vielleicht in der jüdischen Tradition ist umstritten, ob er sie wirklich geopfert hat oder ob er sie auf einem kleinen abgelegenen Hof eingesperrt hat. Denn es steht nicht deutlich am Ende, dass er sie geschlachtet hat. Verstehen Sie, es gibt ja Texte, in denen steht, und er schlachtete sie. Zum Beispiel bei Abraham steht deutlich da, er nahm sein Messer und wollte seinen Sohn schlachten. Aber hier steht nur, ich darf wiederholen, was wir vorhin von Claudia gehört haben, in Vers, wo steht es? Moment, wo steht es hier? In Vers
39.
In Vers 30.
39.
Sie kehrte zu ihrem Vater zurück und er tat an ihr sein Gelübde. Das heißt, er tat an ihr sein Gelübde, Frau Rommerskirchen, heißt nicht, er schlachtete sie. Denn wenn er sie wirklich geschlachtet hätte, wenn Sie das bitte notieren, Frau Segel, würde es stehen. Diese Umschreibung, Frau Rommerskirchen, ihr Lieben, er tat an sie sein Gelübde, ist ausgesprochen mehrdeutig. Und es gibt Rabbiner, die ich für sie studiert habe, schon vor 100 Jahren, die sagen, man kann ein Gelübde auch dadurch tun, dass man das Kind in einen Kloster steckt, in einen separaten Hof, in dem es sein Leben lang als Jungfrau lebt, ohne Verkehr mit einem Mann zu haben und ohne Familie zu gründen. Nochmal, das Wort in Vers 39, er tat an ihr, nicht er schlachtete sie, ist im jüdischen, in der hebräischen Sprache, in der die Bibel abgefasst ist, sehr mehrdeutig. Es heißt nicht, er nimmt ein Messer und sticht in sie hinein. Sonst stünde es da. Die Bibel hat kein Problem, konkrete Schlachtungen beim Namen zu nennen. Es gibt einige Fälle, in denen Heiden ihre Kinder opferten. Das steht deutlich da, die Heiden schlachteten das Kind und brachten es dem Gott dar. Hier steht nicht, er schlachtete sie. Er tat an ihr. Und dieses Tun an jemanden lässt verschiedene Varianten zu. Zum Beispiel die Variante, die im YouTube übrig ist. Er sperrte sie in ein Kloster ein, sodass sie nie mehr Geschlechtsverkehr hatte und niemals einen Mann heiratete. Und somit keine Kinder hatte, was natürlich sehr schlimm ist für eine junge jüdische Frau. Und wir werden heute darüber noch nachdenken, warum er ihr das antut. Ich werde mit Ihnen in eine Tiefe steigen, beziehungsweise in eine Höhe aufsteigen, die Sie nicht für möglich halten. Wer hat schon mal eine Idee, warum der Text darauf hinausläuft, warum er darauf besteht, Frau Rommerskirchen, das Kind, sein eigenes Kind, Claudia, du Brillante, sein eigenes Kind so zu quälen, dass er bereit ist, sie ihres Glückes zu berauben und sie in ein Kloster, in ein sogenanntes Kloster natürlich, einzusperren, wo sie nur wie ein Tier gefüttert wird, aber niemals mit einem Mann verkehren wird und Kinder zeugen wird. Wer spürt, worauf ich hinauslaufen will heute Abend, Frau Rommerskirchen?
Also ich, ist jetzt so eine Idee, aber ich denke mal, es geht auch um seine eigene Geschichte. Denn er ist ja der Sohn eines Hurenweibes, wie es im ersten Vers schon steht. Und ich kann mir vorstellen, dass er da irgendwo einen Komplex hat, dass er sagt, also ich bin ja selber erstens nicht legal in Anführungszeichen, also ich bin ja selber auf Umwegen gezeugt sozusagen, also sein Vater hat ja schon die Ehe gebrochen und ich denke mal, das ist so das, was in ihm so schwelt, dass er sagt, ich bin nicht der Sohn der Ehefrau meines Vaters, sondern ich bin einfach irgendwas dahergelaufen.
Ein Hurensohn, der Sohn eines
Hurensohns. Wirklich ein Hurensohn. Und die Tochter, er hat, denke ich mal, Angst, dass das auf die Tochter zurückfällt. Letztendlich. Genau. Und er ist ja auch selber ein Mann, der sein Geld ja auch nicht auch unbedingt gerade wegen erwirbt, wenn ich das so richtig sehe. Denn er hat ja so leichte Männer um sich herum geschart. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dass sie also, dass er versucht, dieses Trauma dann irgendwo aufzuarbeiten, indem er die Person opfert, die ihm das eingebrockt hat.
So ist es. Genau. Das heißt, wir können sagen, und das ist meine ganz starke Vermutung, der ich den Text schon 100 Mal angeschaut habe, ich vermute ganz klar, wenn er sowas sagt, ich lese nochmal den Satz vor, der mir entgegenkommt, und wenn Sie den Satz deutlich lesen, Gerlinde, was auch aus den Türen meines Hauses mir entgegenfahre, worauf spielt das an? Denn eine Ziege kann dir nicht entgegenfahren. Sie hat nicht ein menschliches Antlitz, Gelinde. Das geht nicht. Eine Ziege kommt stinkend raus und sagt, meh, 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 und die kommt dir nicht entgegen. Das heißt, worauf läuft es hinaus? Wer wagt es auszusprechen?
Also mit dem Entgegen, das klingt so ein bisschen feindlich für mich. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht damit gerechnet hat, sein Vater, und sagt, ich bin stolz auf dich. Oder seine Brüder, die vielleicht eine Feier vorbereitet hätten. Also,
weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall, Gerlinde, können wir doch sagen, dass es eine menschliche Komponente ist. Bitte notieren, der Ausdruck, der mir entgegenfahre, drückt immer die menschliche Würde aus. Eine Ziege kommt dir nicht entgegen. Eine Ziege stolpert einfach heraus und will was zu fressen haben oder gestreichelt werden. Die kommt dir nicht entgegen. Das ist ein Ausdruck, der auf den menschlichen Helden abgestellt wird, auf den menschlichen Sprecher, auf den menschlichen Reden, auf den menschlichen Handelnden. Ein Mensch kommt dir entgegen, ein menschlich Handelnder tritt dir entgegen. Ein Tier kommt dir nicht entgegen. Das kommt einfach raus. Das stiebt da raus und ist präsent. Das kommt nicht mit der Würde heraus, das kommt einfach raus. Und der Ausdruck, der mir entgegenfährt, den will ich als Darhörung hören. Das heißt, ich spüre deutlich, dass, und ich denke ja auch, dass es um ein, nennen wir es mal so, ein Menschenopfer, welcher Art auch immer geht, ob es der Vater ist, ob es die Brüder sind, wer auch immer, der da in seinem Haus ist. Wahrscheinlich, und natürlich auch die Tochter, die kommt auch in Frage. Es wird ja vorher erwähnt übrigens, danach, Entschuldigung. Es wird ja nachher erwähnt, dass er eine Tochter hat, da seine Tochter fährt aus dem Haus, sie war die Einzige, und sie war die Einzige noch nicht hatte er außer ihr Sohn oder Tochter. Das heißt, es wird schon deutlich gesagt, dass es seine einzige Tochter war. Und wir können natürlich sagen, wenn es seine einzige Tochter war, wer will meinen Satz ergänzen? Wenn die Bibel sagt in Vers 34, es war seine einzige Tochter, er hat weder einen Sohn noch eine Tochter, eine weitere. Was muss das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter gewesen sein, wenn die Bibel betont, dass es seine einzige Tochter war? Was können wir daraus vermuten?
Das war ein sehr enges Verhältnis. Ein ausgesprochen enges Verhältnis.
Jawohl.
Und ich sage jetzt nicht, dass es ein inzestuöses Verhältnis ist, aber es war auf jeden Fall ein ausgesprochen enges Verhältnis.
Genau. Und das will ich nämlich auch ausdrücken. Das Verhältnis zwischen Jephthas Tochter, und das sehen wir auch nach der Tragödie, ist ein ausgesprochen, wie ich es ausdrücken möchte, ein ambivalentes Verhältnis notieren will. Es ist einerseits große Liebe, denn sonst würde es nicht stehen, es war die einzige Tochter, hat keine anderen Kinder. Das heißt, jeder Vater liebt natürlich die einzige Tochter oder den einzigen Sohn. Ich möchte auch sagen, es ist eine Klammerbeziehung. Sie war die Einzige, es wird betont, das Einzige, was er hatte, bedeutet immer im Orient, er klammert an ihr, er liebt sie, sie ist ihm lieb und teuer. Und zugleich, wenn er doch weiß, dass seine Tochter zu Hause wohnt, drückt das seine Ambivalenz aus, nämlich diese Spannung zwischen Leben und Tod oder zwischen Preisgabe und Festhalten. Die Beziehung zu seiner Tochter, möchte ich euch sagen, rekapituliert die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater. Die Beziehung, die er zu seiner Tochter hat, die wir nicht namentlich kennen, die Tochter einfach, sage ich, rekapituliert die ambivalente Beziehung, die er zu seinem Vater und zu seinen Geschwistern hat. Einerseits die unerlöste Sehnsucht, ich möchte geliebt werden, Claudia. Ich möchte durch dich geliebt werden, Papa. Und andererseits, ich könnte dich zerreißen in der Luft, weil du mir das angetan hast. Nochmal, diese Ambivalenz, die ich in der Psychologie studiert habe, die kennen Sie ja wahrscheinlich. Ich habe dich so lieb, weil du mein Papa bist, auch wenn du mit einer Hure geschlafen hast, du bist mein Vater. Und andererseits könnte ich dich zerreißen, weil du mit einer Hure gepennt hast, anstatt mit meiner Mutter zu schlafen. Diese Ambivalenz kennen wir in der Traumatologie. Die ist sehr bekannt, liebe Freunde und Freundinnen in YouTube. Die Liebe-Hass-Beziehung, das nennt man eine Hassliebe. Mein Vater sprach mal im Zusammenhang mit Juden und Christen von Hassliebe. Claudia, ich habe dich so lieb. Aber andererseits warst du zu mir vor 30 Jahren so ein widerlicher Mensch, ich würde dich am liebsten verbrennen. Diese Hassliebe, die ist typisch für Menschen mit einem Trauma, wenn Sie das bitte notieren. Hassliebe ist typisch für einen Traumatisierten. Und ich möchte sagen, die Beziehung, die er hat, die werden wir auch gleich anschauen, nach der Gelübdeleistung, ist hoch ambivalent. Er liebt seine Tochter. Andererseits spiegelt er in sie, projiziert er in sie seine eigene Unerlöstheit als zerrissener Sohn seines Vaters, der ihn nie geliebt hat und ihn nie integriert hat in den Stamm seiner Familie. Und das ist das Schicksal der Juden zur Zeit der Richter. Egoismus herrscht und eine mangelnde Einheit im Lande Israel. Niemand schaut auf den Stammesverband. Niemand schaut auf familiäre Kohäsion, nennt man das. Kohäsion als Zusammenhalt. Jeder macht, was er will, Claudia. Jeder pennt mit wem er will. Und jeder erlaubt sich, mit Menschen so umzugehen, wie es ihm passt. Passt du mir nicht, schmeiße ich dich raus. Passt du mir ja, hole ich dich und mache dich zum König von Israel. Und diese Zerrissenheit, diese unerlöste Sehnsucht von Jephtah macht ihn kaputt. Und mein Bild ist, dass er unbewusst bereit ist, seine Tochter aufzugeben. Im Klartext, er verstößt sie doch genauso, Inge. Er verstößt, er vertreibt seine Tochter. Warum? Weil er selbst ein Vertriebener ist. Das ist der Höhepunkt unserer heutigen Sendung. Er vertreibt seine Tochter aus der Gemeinschaft der Lebendigen, auch wenn er sie nicht tötet, selbst wenn er sie nicht tötet, weil er selbst ein Vertriebener ist. Und wenn du ein Vertriebener bist, steckt das Schicksal so tief in dir, Claudia, dass du es neu inszenierst, diesmal als Aktiver, damit du das Gefühl hast, es auf der symbolischen Ebene zu heilen, auch wenn du es gar nicht willst, Claudia. Ich darf wiederholen, Daniela, wenn du selbst ein zu Unrecht Vertriebener bist, und er wurde ja wirklich zu Unrecht vertrieben, weil er der Sohn einer Hure war und die Brüder mit ihm nicht liebevoll umgehen konnten. Das tut so weh, Frau Rommerskirchen, dass du, ob du es willst oder nicht, der Lateiner sagt nolens, volens, dir selbst ein Opfer suchst, an dem du das ausagierst, was andere mit dir getrieben haben. Punkt. Das machst du nicht bewusst, Claudia. Das machst du unbewusst. Und dennoch machst du es. Und das sehe ich als das Schicksal, das er rekapituliert an seiner Tochter. Er will sie nicht opfern. Er will sie nicht aussondern. Aber er kann nicht anders, weil das Trauma in ihm so mächtig ist, Claudia. Das Trauma, das er als Vertriebener erlebte vor 30, 40 Jahren, ist so ungeheilt, Daniela, dass er nach einer Situation seine Seele, seine traumatisierte Seele lechzt, bis er die Möglichkeit findet, es sozusagen abzugeben, abzuopfern, indem er seine Tochter zu dem Opfer macht, um von diesem Druck befreit zu werden. Ich bin ein Vertriebener, ich bin ein Ausgesetzter. Das ist eine symbolische Lösung, natürlich keine richtige Lösung, aber es ist eine Symbolik, die er braucht, weil das Trauma ihn so belastet, Daniela. Daniela, erreicht dich meine Argumentation?
Ja, sehr, sehr verständlich.
Und darum sagt er so was Unsinniges, was wirklich einzigartig ist in der Bibelgeschichte. Derjenige, der aus meiner Wohnung kommt, das ist doch naheliegend, dass seine Tochter in der Wohnung ist. Ist doch klar, dass die Tochter in der Wohnung lebt. Das ist doch sein einziges Kind, das er verhätschelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ziege kommt, ist minimal. Warum soll die Ziege mitten am Tag rauskommen? Die hat doch genug zu fressen im Haus. Aber die Wahrscheinlichkeit, wie es hier steht, dass die Tochter mit Pauken und Reigentänzen herauskommt, weil sie gehört hat, dass sie ein Sieg erlangt, ist doch naheliegend, Daniela.
Ja, klar.
Wenn du mit deiner Tochter, Katrin, und mit deinem Sohn Lukas zusammenlebst und dein Sohn Lukas und deine Tochter Katrin erleben, dass du die Grand Dame von Deutschland wirst, weil du Deutschland gerettet hast vor den Russen zum Beispiel, dann ist doch klar, dass Lukas da rauskommt und dir eine Platte mit koscherer Wurst und mit koscherem Käse separat serviert. Ist doch klar, dass da die Kinder dich beglückwünschen, Daniela.
Genau, ja.
Oder dein Mann, Gott mit ihm. Das ist doch völlig klar, dass die Familienangehörigen kommen, um dich zu beglückwünschen, Daniela.
Ja.
Das heißt, er verfügt über Menschenleben, weil er unbewusst den Drang hat, ich möchte das Schicksal, das mir widerfahren ist, an anderen widerfahren wissen. Das ist sein Drang, der dahinter steckt. Da ist nicht wirklich die Freude eines Mannes, der überglücklich ist, einen Sieg für Israel errungen zu haben, wie wir es vorhin exemplifiziert haben, sondern da ist das Trauma eines Mannes in einer zerrissenen Gesellschaft, notieren wir. Das Trauma eines Mannes in einer zerrissenen jüdischen Gesellschaft, in der Menschen über Menschen trampeln und keine Gefühle füreinander haben. Das ist Jephtah. Und dieser Mann drückt aus, Jephtah, wie sehr das Land zerrissen ist. Und darum, wenn ihr das bitte notiert, geht der Mann in die Geschichte des jüdischen Volkes mehr ein durch das Unrecht, das er seiner Tochter tut, als durch den Sieg, den er für sein Volk erringt. Und wenn Sie sich die Weltliteratur anschauen, die über Jeftach geschrieben hat, steht eindeutig was im Vordergrund? Jeftach-Tochter. Ja. Nicht der Sieg der Amoriter. Das heißt, die Tragödie Daniela des Jeftach ist, dass der Sieg, den er seinem Land geschenkt hat und die brillante Rede, mit der er den König der Amoriter wirklich um ein Haar gewinnen hätte können, völlig in den Hintergrund tritt, weil er einen persönlichen Kampf nicht gewonnen hat, nämlich den Kampf gegen sein Trauma. Ich denke, so habe ich es am schönsten erklärt, Gelinde. Ich wiederhole, er hat den äußeren Kampf bravourös errungen, liebe Gelinde und lieber Dr. Jens. Einen fulminanten Sieg hat er errungen, aber den inneren Sieg gegen seine Ängste, gegen seine Zweifel, gegen sein Trauma hat er verloren, indem er seine Tochter vertreibt. Und das ist entsetzlich, entsetzlich, entsetzlich. Der äußere Sieg tritt völlig in den Hintergrund. Er ist am Ende. In Kapitel 12 steht auch, dass er ein zerbrochener Mann ist. Er weiß nicht mal, was er tun soll, weil er sein einziges Kind geopfert hat. So wie er, sag mal, damals ja auch geopfert wurde als der einzige Sohn der Hure, der in die Wildnis vertrieben wurde. Und das nagt an ihm, Gelinde. Das lässt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. In Vers 35 ist auch, jetzt wollen wir uns noch kurz etwas sehr Interessantes. Weh, meine Tochter, du stürztest mich hin, wirst mir zur Zerrüttung. Ich habe meinen Mund. Was ist krumm an dem Satz? Was spiegelt er? Claudia Rommerskirchen, du große Schülerin. Die Worte 35, was legen sie ab? Welches Geständnis spricht seine verwundete Seele, Frau Rommerskirchen?
Ja, er macht ja seine Tochter dafür verantwortlich, letztendlich, dass er sie jetzt opfern muss. Ja, das ist ja, was da vollkommener Blödsinn ist. Und letztendlich bekennt er ja damit, er bekennt eigentlich sein Trauma damit, dass das, ja, dass das alles nicht gelöst ist und dass es, genau, sich auch nicht lösen wird durch diese Opfertat. Genau. Sondern dass es eigentlich das Ganze noch viel schlimmer machen wird. Es führt zu seinem persönlichen Untergang, was er da jetzt verbrochen hat, in Anführungszeichen, was er aber hätte lösen können, wie wir ja wissen.
Und ja, wenn wir jetzt mal genau schauen, danke schön, Claudia. Gelinde, wenn du den Satz genau schaust, er sprach, weh, meine Tochter, du stürzest mich hin, wirst du mir zur Zerrüttung. Wem gegenüber möchte er diesen Satz wirklich sagen? Wem gegenüber gilt dieser Satz, wenn wir in die Tiefe schauen, Gelinde Segel?
Ja, eigentlich den Brüdern.
Genau. Und jetzt haben wir nämlich einen Höhepunkt erreicht, den noch niemand herausgearbeitet hat. Dieser Satz gilt nicht seiner Tochter, sondern er gilt vor 40, 50 Jahren seinen Brüdern und seinem Vater, die sein Leben zerrüttet haben, Gelinde, indem sie ihn verstoßen haben aus dem elterlichen Haus. Und jetzt springt sein ganzer Schmerz, Gelinde, seine ganze Not, seine ganze Verbitterung, schreit aus ihm heraus. Der gesamte Schmerz, den er 50 oder 40 oder 30 Jahre lang gelebt hat, der sprudelt aus ihm heraus. Der gilt aber nicht seiner Tochter, sondern er gilt seinen Geschwistern, die ihn zerrüttet haben, die ihn malträtiert haben, die ihn erniedrigt haben. Aber er kann es ihnen nicht gegenüber ausdrücken, weil der Schmerz zu groß ist. Er schafft es nicht. Also sucht er sich ein Objekt. Das nennt man eine Objektverlagerung, eine Opferverlagerung nennt man das. Er verlagert das Opfer auf einen unschuldigen Menschen. Nicht die Tochter ist der Empfänger dieser Worte, das habe ich herausgearbeitet, sondern diejenigen, die ihm das angetan haben, die sein Leben wirklich zerrüttet haben, die müssen das zu hören bekommen. Das kann er aber nicht schaffen, weil er sich selbst als Opfer erlebt. Er ist doch selbst das Opfer. Und er kann es ihnen nicht präsentieren. Der Schmerz ist zu groß und vor allem die Scham ist zu groß, Gelinde. Die Scham, zu seinen Brüdern zu gehen, die natürlich noch leben. Die sind ja mindestens so alt wie er, die leben noch. Aber die Scham, zu den damaligen Tätern zu gehen, ist bei ihm so groß, dass er bereit ist, lieber ein anderes Opfer zu kreieren, um diesen Schmerz endlich herauszuschreien, nachdem er sich nach 40 Jahren sehnt, ihn auszusprechen, Gelinde. Das ist eine Opferverlagerung. Er macht jemanden zum Opfer, der gar nicht Opfer ist, sondern der Täter, der das hören müsste. Die Brüder und der Vater, die ihm so ein Unrecht angetan haben, sind ein Täter. Und dieser Täter wird verlagert auf ein Opfer. Das heißt, er macht seine Tochter zum Opfer, die überhaupt nichts dazu kann. Die kommt ja voller Freude heraus. Die war ihm doch gar nicht zerrüttet, Gelinde. Die will ihn doch beglückwünschen am Tag seines größten Sieges. Er hat doch überhaupt nichts getan. Er hat sich das doch angetan, Gerlinde. Er ist der eigene Zerrütter. Und wenn er eine Ebene dahinter geht, sind es seine Brüder und sein Vater. Denen möchte er den Satz sagen. Und diese Täter macht er nun in Gestalt seiner Tochter zum Opfer, damit er das Gefühl hat, ich entledige mich dieser Schuld, obwohl das natürlich nichts nützen wird. Er geht nämlich noch mehr in das Leid hinein. Nochmal, wenn du ein altes Trauma, damit ihr merkt, wie tief die Bibel ist, Gerlinde. Die Bibel ist das tiefste Buch, das es auf Erden gibt. Wenn du ein altes Trauma hast, Gerlinde und Daniela und ihr Lieben, und dieses Trauma nicht heilst, wird deine Seele so lange dich quälen, bis dein Trauma unerträglich wird und du durch die Umstände gezwungen wirst, entweder dich zu befreien oder durch das Trauma zu sterben. Was anderes gibt es nicht. Nochmal, wenn dein Trauma, das Verletzungstrauma, wirklich grauenvoll ist, wird dich das Leben, sprich in der Situation, in eine Situation fordern, in der du die Möglichkeit hast, es zu befreien. Er hätte ja damals zu seinen Brüdern gehen können. Versteht ihr? Die Bibel gibt ja Möglichkeit, denk an Josef und seine Brüder. Er hätte ja seine Brüder konsultieren können, kontaktieren können, sagen können, Leute, wir müssen darüber offen sprechen. Er hatte ja am Anfang die Situation. Gehen Sie noch mal in die Situation ganz am Anfang rein. Gerlinde, liest noch mal ganz am Anfang vor, ganz am Anfang, als alle ihm in den Hintern kriechen, wenn ihr das bitte notiert, und zwar ab Vers 6. Gerlinde, liest noch mal sehr präzise Vers 6 vor. Da war nämlich eine Möglichkeit, das Trauma zu heilen, Frau Segel.
Sie sprachen zu Jiftach, geh her, sei Befehlshaber uns. Wir wollen die Söhne Ammons bekriegen.
Ja.
Jiftach sprach zu den Ältesten von Gilad, wart ihr's nicht, die mich hassten, mich aus dem Haus meines Vaters trieben? Weshalb kommt ihr mir jetzt, derweil euch bang ist? Die Ältesten von Gilad sprachen zu Jiftach, wohl, wir haben uns dir zugekehrt. Gehst du mit uns und bekriegst die Söhne Ammons, sollst du uns Haupt sein, allen Insassen von Gilad.
Noch ein Satz.
Jiftach sprach zu den Ältesten von Gilad, lasst ihr mich zurückkehren, die Söhne Ammons zu bekriegen, und gibt er sie vor mich hin, werde also ich euch Haupt sein. Die Ältesten von Gilad sprachen zu Jiftach, er sei Hörer zwischen uns, tun wir nicht so, wie deine Rede ist.
Jawohl, genau. Das heißt, und noch einen Satz 11, der ist auch noch wichtig.
Jiftach ging mit den Ältesten von Gilad und das Volk, sie stellten ihn über sich zu Haupt und Befehlshaber. Und Jiftach redete all seine Abrede vor ihm in Mizpah.
Genau, jetzt macht mal, Gerlinde, in deinen Worten, was macht er und was unterlässt er in dieser einmaligen Gelegenheit? Das zeigt uns die Bibel in überwältigender Deutlichkeit. Gerlinde, drück's mal aus. Was leistet er und was unterlässt er?
Also er sagt immerhin, dass oder er hält ihnen ja doch vor, wie ihr habt mich vertrieben und soll ich jetzt also euer Befehlshaber sein, und vergewissert sich, ob er dann wirklich hinterher, wenn er den Sieg bekommt, dann also das Haupt ist davon. Und sie sagen ja, aber er stellt sie also nicht zur Rede.